Hallo und herzlich willkommen auf dem Kollaboradio. Hier ist wieder das Freifunkradio, Ausgabe 122. Und wir hatten es in der letzten Ausgabe schon angekündigt, dass wir in dieser Sendung über ein Jubiläum reden möchten, nämlich das Jubiläum von OpenWRT, das in diesem Jahr 20. Geburtstag feiert.
Yay!
Dazu haben wir heute zwei Gäste, ganz, ganz wild heute. Einen Gast haben wir hier vor Ort, das ist der Hauke.
Hallo.
Und einen Gast haben wir über Mumble dazu geschaltet, das ist der Daniel.
Ahoi.
Und natürlich auch wieder dabei Elektra.
Hallöchen.
Du hörst mich nicht?
Doch, ich höre dich. Hier kam nur gerade jemand zur Tür rein. Genau, OpenWRT, 20 Jahre und wir wollen heute, glaube ich, mal drüber reden, wie kam es überhaupt dazu, was ist passiert, dass wir jetzt ein 20 Jahre altes Betriebssystem haben. Weiß nicht, wer von euch, Daniel, Hauke, wer von euch war früher dabei?
Wer ist am längsten dabei?
Weiß ich nicht,
Also Elektra auf jeden Fall, glaube ich.
Von Elektra, drei jetzt. Ja. Ja, das stimmt, ja.
Ah, ja, da war doch was mit so einem Router von Linksys. Und GPL-Violations.
Genau,
aber Harald Welte hat den Source-Code rausgeklagt.
Aber es gab doch vorher auch schon bestimmt Bewegungen, dass man irgendwie eine Art Linux für Embedded Devices gab es damals wahrscheinlich noch nicht so in der Hülle und Fülle, dass man das irgendwie hätte groß entwickeln können, oder?
Doch, gab es schon. Also der Mesh Cube zum Beispiel. Das ist so Anfangszeit von Freifunk. Mhm. Da gab es dann ein Unternehmen namens 4G Systems in Hamburg und die haben einen Mesh Cube gebaut. Genau. Und da wurde aber ein anderes System, Embedded-System genommen. Bitbake ist es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Bitbake gibt es immer noch im Yocto-System.
Was ist denn das Yocto-System? Das klingt jetzt gerade wie Star Trek und irgendwo ganz...
Ja, also, ich nagel mich nicht auf den Namen fest. Ich glaube, es hieß Bitbake, aber ich... Ich habe dieses System nicht selber benutzt. Also.
Das war auch vor meiner Zeit noch. Also. Ja.
Es gab auf jeden Fall ein anderes System, aber es war weitaus weniger komfortabel, viel schwieriger zu bedienen, viel weniger supportete Hardware. Aber es gab was, mit dem man Embedded-Kisten mit Linux versehen konnte.
Also der wirkliche Startschuss war quasi das Gerät, was dem Betriebssystem auch den Namen verleiht, der WRT54G, L oder ohne L, weiß ich gar nicht.
Die L-Version kam erst später.
Also,
ach, das war
nachdem sie...
Da gibt es auch eine Anekdote von früherer Zeit. Also es gab mal ein Treffen von OpenWRT-Leuten auf der CeBIT, da war ich auch dabei. Und da meinte der Marketingleiter, warum sie, seit sie die Hardware-Ausstattung von dem WRT54G minimiert hatten, sodass man kein OpenWRT mehr drauf installieren konnte, warum dann viel weniger verkauft wurden. Er wollte eigentlich wissen, warum verkaufen wir so viele von diesen Geräten? Oder hatten wir viele von den Geräten verkauft? Und warum gibt es so viele enttäuschte User? Und daraufhin gab es dann den GLL für Linux, auf allen vorherigen Geräten konnte man das installieren. Und dann hatten sie irgend so ein anderes, das war kein Linux, irgendein noch ein minimalistischeres Betriebssystem, um den RAM nochmal zu halbieren und den Flash nochmal zu halbieren, das hatten sie dann da reingemacht.
Aber VXWorks war das, glaube ich.
Ja, VXWorks, ja.
Genau, VXWorks. Genau, aber ich hatte jetzt erwartet, dass die beiden richtig aktiven Entwickler hier irgendwie opponieren und sagen, das heißt nicht mehr OpenWRT nach dem WRT55G, das heißt jetzt Open Wireless Router Technology, so wurde mir das kommuniziert.
Ja, WRT kommt ja auch gar nicht nur von dem Linksys-Gerät, sondern das schon das Broadcom-SK dahinter, das irgendwie schon so hieß, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber so genau weiß ich das auch nicht. Also das auf jeden Fall gab es ja dieses, das war das komplette Webrouter-Toolkit, das Broadcom da quasi den Geräteherstellern mit dem Chip als Entwicklungsumgebung für Produkte bereitgestellt hat.
Alles klar, ja, das könnte ganz gut passen. Wir sind tatsächlich, also es verliert sich schon im Nebel der Vergangenheit gewisse Sachen. Genau. Aber der Fuck-up Fixworks, ja, das kann ich bestätigen, da war ich dabei.
Ich glaube, so der Kontext ist schon auch ein bisschen interessant zu sagen, halt vor 20 Jahren, da gab es halt natürlich jetzt kein Raspberry Pi und auch sonst waren so Embedded-Systeme, die auch als User bespielbar wahrgenommen wurden, waren noch nicht da. So, ich glaube, das kam dann erst mit diesem so Beagleboard und Pandabird, dass dann irgendwie so Developer-Boards irgendwie auch außer, also auch nicht wahnsinnig teuer und plötzlich erschwinglich und irgendwie außerhalb von so ja, professionalisierten Kontexten überhaupt verfügbar waren. So, da war dieser Router, den es für unter 100 Euro gab, schon eine ziemliche Revolution, auch einfach als kleine Linux-Kiste. Den Slug gab es vorher schon, den NSLU, dieses Mini-NAS. Also, genau, das war, glaube ich, so das erste Embedded-Linux-Gerät, wo ich mal gesehen habe, wow, da hat sich jemand Linux auf was gemacht, was kein Intel-CPU hat und das bootet zwar wahnsinnig langsam, aber am Ende hat man da eine Shell und es ist wirklich Linux und es läuft aus einem kleinen Ding ohne Lüfter. Das war auf jeden Fall auch so ein Aha-Erlebnis.
Genau, vorher hatten wir so alte, ausgemusterte PCs und hatten dann ISA zu PCMSA-Adapterkarten reingesteckt, die kosteten 100 Euro. Und dann brauchte man noch für 300 Euro so eine Lucent Orinoco WLAN-Karte und halt den alten PC, den hat man sich halt irgendwie geschenkt genommen und dann musste man noch für 30 Euro einen Pigtail löten selber, Antennenkabel und dann haben wir die Antennen selber gebaut, das war also uferlos teuer und dann gab es damals schon so eine Diskussion irgendwie von Bruno Randall, von mir und wir hatten die Idee, okay, wir brauchen so ein kleines Gerät, was man direkt auf dem Dach in so ein wasserdichtes Gehäuse mit Strom versorgen und damit könnte man dann ganz gut so Netzwerksachen machen und das kann dann einfach per Netzwerkkabel angebunden werden. Ich hatte dann noch so, ja, wir könnten es vielleicht auch mit USB machen und so und das hatte jemand erzählt und er hat gesagt, ja genau, das mache ich, ich investiere und da entstand dann 4G Systems und dann gab es aber eben diesen BAT54G und der BAT54G, das brachte die Sache dann so richtig ins Rollen. Also das plötzlich hatte das jeder und genau, und dann hat Sven Ola Tücke diese Hacks gemacht, damit man den Broadcom-Chip, diesen Binary-Treiber, da in den Ad-Hoc-Modus versetzen konnte. Der war dann auch noch relativ stabil und die Radio-Performance von dem Gerät war schon richtig gut für die damaligen Verhältnisse und war halt schon 54 Mbit. Und das alles zusammen mit dem niedrigen Preis hat dann eben diese, ja, diese Sache so richtig ins Rollen gebracht.
Ja, da gibt's auch diesen schönen großen Stapel, der auch immer noch in der Seabase steht.
Das ist Stack, genau.
Genau. Genau, also damit ging's dann los, dass OpenWRT entwickelt wurde. Und war das am Anfang auch schon so, dass es Releases gab und dass man da irgendwie Planungen hatte oder überhaupt mit mehreren Targets oder sowas, was wir heute kennen, gearbeitet wurde, oder war erstmal Fokus, wir wollen dieses Gerät unterstützen und gucken, dass wir das irgendwie auf Linux oder dass wir das auf dem Gerät zum Laufen bekommen?
Ja, mit Planung ist das immer so eine Sache bei OpenWRT. es gibt vielleicht einen Plan, aber ja. Ja, das ging eigentlich am Anfang auf dem WRT54G und ging dann auch schnell auf eigentlich alles andere, was diesen Broadcom-Chip drin hatte oder einen ähnlichen Chip, weil man festgestellt hatte, dann gab es mehrere Hersteller, die dann irgendwie auch das Broadcom-SDK benutzt haben mit Linux drauf, war wahrscheinlich das günstigste.
Ja, ich meine, am Anfang gab es ja nicht so viele Chipsätze. Und dieser Broadcom-Chipsatz, wenn man unterschiedliche Generationen von gerade diesem alten WRT54G-Modell anschaut, am Anfang sind da noch ganz viele integrierte Schaltkreise drauf und die Platine ist fast voll. Und dann werden das im Laufe der Zeit immer, immer weniger. Und aber das war halt alles binär, also konnte man das alles integrieren. Und genau, und dann gab es Geräte von Asus, da konnte man noch so Mini-PCI-Karten reinstecken, das war cool und so. Ich glaube, ja, am Anfang gab es wohl einfach nur diese Broadcom-Plattform. Also,
ja, das war mein erster, glaube ich, so ein Asus
genau.
Mit dem Broadcom-Chip.
So ein
mit Mini-PCI genau. Zum Rausnehmen.
Genau, und der hatte auch relativ viel Dampf und konnte man halt auch andere WLAN-Hardware per Mini-PCI reinstecken. Das war natürlich auch sehr, sehr cool. Der hatte, glaube ich, dann auch schon USB.
Ja, ja.
Und damit konnte man dann wieder irgendwelche Sachen machen. Und der Clou bei OpenWRT war ja von Anfang an, es war kein monolithisches System, sondern man konnte per IPKG konnte man einfach Softwarepakete nachinstallieren. Also das war natürlich der Clou in ein Gerät, was am Anfang, ich glaube, 4 MB Flash und 16 MB RAM hatte oder sogar nur 2 MB Flash, konnte man dann Pakete nachinstallieren. Genau. Und ich weiß gar nicht, wann das aufkam, dass die OpenWRT-Releases nach irgendwelchen Drinks, irgendwelchen Cocktails benannt wurden. Ob das, ich erinnere mich,
ich glaube, das war schon ziemlich früh.
Ja, ja, Kamikaze, White Russian, ja. Attitude Adjustment.
Ich glaube, das war schon vor 15 Jahren oder so. Glaubt, also zumindest seit ich angefangen habe, war das, glaube ich, bei OpenWRT.
Gab's das
glaube ich, schon nach den Drinks. Und haben es ja irgendwann aufgehört, weil da so ein irgendwie ein Konflikt dadurch entstanden ist. Und dann war die Lösung halt, wir lassen es mit den Drinks.
Genau, und viele oft, wenn man sich eingeloggt hat, oft war immer das Rezept für den Cocktail, war dann immer auf der Konsole zu sehen. Das fand ich auch sehr lustig.
Genau, da gab es auch legendäre Release-Partys.
Chaos Karma. Ich glaube, das war ein ziemlicher Hardcore-Drink. Mhm.
Ja, da sollte es danach ja eigentlich Designated Driver geben und die gab es dann nicht.
Gab es das nicht? Ich habe das noch gesehen als Rezept auch und dann gab es nämlich auch
ja, ein
Patch.
Genau.
Dann gab es auch ein Patch, wo man sich die alkoholische Variante von DD einpatchen konnte.
Genau, aber das war dann der erste Release, der offiziell gar keinen Release-Namen mehr hatte. Soweit ich mich erinnere.
Ja,
weil DD gab es ja nicht. Mhm.
Also von mir aus hättet ihr das gerne weiter behalten können mit den Cocktails.
Aber da gab es ja noch zwischendurch auch weitere Verwirrungen auf dem Wege von OpenWRT. Dann gab es ja noch sowas wie Lead und wieder zurück und oder beziehungsweise ein Fork, der dann wieder in OpenWRT umbenannt worden ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Weiß nicht, es gab ja auch vorher schon Forks, es gab schon LibreWRT, war das ja auch anfangs mit freier Software, war das gar nicht alles so koscher, ehrlich gesagt. Also da war ja der Wi-Fi-Treiber war proprietär und es gab auch so einen Skandal um diesen Texas Instruments Wi-Fi-Treiber, der wo bis heute nicht so ganz geklärt ist, wie der entstanden ist. Und genau, erst viel später, 2016, gab es dann diesen LedeFork, der eher so, ich sag mal, projektpolitische Gründe hatte. Aber genau, Forks gab es schon auch aus anderen Motivationen heraus vorher, glaube ich.
Ich glaube, Wikipedia-Liste, da sind, glaube ich, 20 Forks auf der Wikipedia-Seite. Also Wikipedia-Liste im OpenWRT-Artikel 20 Forks oder so. Ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, also ich glaube, irgendwie um den Dreh.
Ist DDWRT eigentlich auch ein Fork oder ist das?
Nee, das ist parallel entwickelt worden. Das ist eigentlich, soweit ich das verstanden habe, auch aus den Linksourcen und dann parallel entwickelt worden. Ja.
Aber wie hieß dieses allererste Projekt? Also vor OpenWRT hatte jemand schon eine alternative Firmware dafür gemacht. Weißt du vielleicht noch jemand, wie die hieß? Also ich weiß es leider nicht mehr. Also so eine der ersten Personen, die dann eben dieses Broadcom SDK benutzen konnten, um dann was anderes zu kompilieren. Naja, egal.
Da waren ja auch mehrere Schritte. Also das war am Anfang das Broadcom SDK und mit kleinen Änderungen und dann irgendwann ja eigentlich eine Umstellung auf ein Fork vom Bildroot. Und
Bildroot, nicht Bitbake.
Du meinst Bildroot, okay.
Genau, Bildroot.
Das gibt's aber auch noch.
Ich hab's verwechselt, genau. Bildroot.
Und ja, ich glaube, da ist jetzt eigentlich seit 10 Jahren bestimmt nichts mehr richtig aus dem Broadcom. Also ich kenne das Broadcom-SDK nicht, aber ich glaube, da ist nichts mehr davon drin, oder? Also wir haben noch den WLAN, ein bisschen vom WLAN-Treiber, das glaube ich jetzt aber auch.
Genau, die Zeit ist völlig über diese Hardware-Plattform hinweggegangen.
Ja, das bootet, glaube ich, noch. Also ich habe das mal vor irgendwie 2-3 Jahren auf dem WRT54GS oder so gestartet. Der braucht dann auch so seine 3-4 Minuten zum Starten. Und dann war der halt langsam.
Aber es gibt immer noch Freifunkrouter, die laufen noch mit der alten Firmware von Sven Ola. Und versorgen noch irgendwelche Ecken mit langsamem Internet per Mesh.
Ja, oder sie wurden halt einfach vergessen und keiner weiß mehr, wie man rankommt, wie man fragen muss und wem sie überhaupt gehören.
Ja, es gibt auch Leute, die sich hartnäckig dagegen weigern.
Ja, die Hardware ist auf jeden Fall gut gealtert, das kann man festhalten.
Ja, und das Projekt hat ja auch dafür gesorgt, dass Hardware lange im Einsatz bleiben kann und lange supportet wird, länger als wahrscheinlich jeder andere Hersteller irgendwelche Firmware-Updates für die Geräte liefert. Von daher ist das schon ja ein wichtiger Aspekt auch, dass man selbst in der Lage ist, Firmware zu entwickeln für die ganzen WLAN-Geräte.
Ich glaube, ich habe irgendwie 15, 16 Jahre alte Hardware, auf die ich jetzt immer noch so ja eins von OpenWRT von 2022 oder 2023 noch drauflöschen kann. Genau. Die auch noch im Einsatz ist.
Ja, eigentlich ist nur der Speicher, also RAM und Flash ein bisschen.
Genau.
Bei den alten das Problem. Genau. Wenn die CPU halt langsam ist, ist das Gerät halt langsam.
Genau. Es gab ja diesen 1043 mit 8 MB Flash und 32 MB RAM und so. Und ja, wenn man so ein bisschen spart, passt das noch.
Ja. Genau. Was mich noch interessiert, wie und wann seid ihr eigentlich zu OpenWRT dazugekommen? Wer hat euch einfach reingezogen und gesagt, du machst das jetzt, oder?
Boah, ich fand das interessant, habe mir dann irgendwann so einen Router, oder ich habe, glaube ich, erst den Router gekauft und fand das dann interessant, da mal was anderes mitzumachen. Hab da dann rumgebastelt und irgendwann bin ich dann bei OpenWRT gelandet. Also an OpenWRT rumgebastelt und irgendwann bin ich dann dabei getreten. Ja, bin da oder wo eingeladen.
Ja, bei mir war das ähnlich. Ich hatte halt auch natürlich, ähnlich wie Elektra schon erzählt hatte, auch vorher einen ausgemusterten x86er mit so einem Floppy-Disk-Router-Linux. Da gab es oft diese Router-Distribution, die auf zwei oder eine Floppy-Disk gepasst hat. Und da hatte ich schon ein bisschen mitgemacht. FLI4L oder so hieß das,
glaube ich. FLI4L, ja, ich erinnere mich.
Genau, und dann gab es irgendwann, da habe ich schon ganz viel auch in der Firewall, da hatten wir Shorewall als Firewalling-System, da habe ich ein bisschen mitgemacht und mitentwickelt auch. Und bin dann auch durch mein Uni-Projekt bin ich dann mehr zu OpenWRT gekommen, weil da hatte ich dann, das war die Broadcom-Generation mit dem eigentlichen WRT54G, das habe ich zwar mit großen Augen beobachtet, aber ich hatte so ein Gerät selber nie. Ich bin dann erst mit dem Funera und der Funera-Hardware in OpenWRT, das war ja Anteros-Chip, dann eingestiegen, weil ich das halt auch besonders spannend fand, dass da der Wi-Fi-Treiber dann auch komplett Open Source ist und man USB 2.0 hatte. Und dann damit ging es mir aber auch anfangs gar nicht so drum, das jetzt als Router einzusetzen oder für Wi-Fi, sondern ich fand einfach das als Low-Cost-Embedded-Plattform total spannend und habe mir da Sachen ausgedacht, die eher so in die Richtung, damit kann man vielleicht ein System machen mit einem kleinen Display dran für Zugangskontrolle oder für Voucher an der Bar einlösen auf dem Festival und solche Sachen habe ich mir da gedacht, das wäre ja witzig, wenn man da einfach so modular quasi einfach kleine Boards, so ein bisschen so wie der Raspi jetzt heute eigentlich ist, so. Und habe darauf mein Uni-Projekt aufgebaut und habe im Rahmen von dem Uni-Projekt zum Beispiel Ruby, was damals so eine Hipster-Sprache war, habe ich da portiert für OpenWRT. Und habe das halt selber alles auf dem öffentlichen Git-Server online gestellt und das hat Felix dann irgendwann eingesammelt. Und hat gesagt, ja, danke Daniel, dass du das gemacht hast, das nehmen wir jetzt mal auf in unserem Package-Feed, weil ich da gar nicht so, da war ich noch gar nicht so, dass ich so ein Open-Source-Projekt irgendwie jetzt selber kontaktiert hätte, sondern jetzt mein Verständnis von Open-Source zu dem Zeitpunkt war einfach eher, ich kenne die ja alle nicht, klar fork ich das und mache das auch öffentlich, aber genau, da war ich noch, hatte noch nicht die Social Skills, um da so richtig mitzumachen, glaube ich, das kann man erst später.
Aber du hast das dann wieder veröffentlicht und damit hat das ja schon wirklich funktioniert. Die Funeras und diese Funero-Router, die sind ja echt eine ganz eigene Geschichte. Das hat ja so gigantische Kreise gezogen und auch für unsere heutige Welt. Also das hat auch in der Industrie hat es total viel verändert. Also diese Kooperation, das haben ja Entwickler von OpenWRT, haben ja dann Veränderungen im OpenWRT-System gemacht, dass diese Funero-Router Dinge tun konnten, mit denen man Internet teilen konnte über Policy Routing Tables, über Firewalls und die Technologie wurde dann verkauft. Also da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, welche Kreise das gezogen hat. Das hat nämlich auch zu diesen Pico GSM Base Station, die da mal auf den Markt kommen sollten, dem hat es quasi den Todesstoß versetzt und ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Also lassen wir es reicht, wenn wir die mal kurz angekratzt haben, glaube ich.
Ja, genau, war eigentlich OpenWRT schon immer so international, wie es heute auch ist? Also ist schon, glaube ich, sind schon sehr viele Menschen aus Deutschland dabei bei dem ganzen Projekt, aber man liest natürlich auf den Mailinglisten trotzdem Namen aus aller Welt, die sich auch daran beteiligen, die Treiber entwickeln oder Pakete entwickeln.
Also ich glaube, wir hatten schon mal die Diskussion, ich glaube auch schon über 10 Jahren mal, wo kommen die OpenWRT-Entwickler? Da war das auch schon irgendwie, meinte jemand so, ein Drittel aus Deutschland, ein Drittel aus Europa und nicht Deutschland, also außer und ein Drittel aus dem Rest der Welt. Und also ich glaube, bei den Contributern ist das immer noch ähnlich.
Mhm. In den letzten Jahren sind ziemlich viele aus China dazugekommen, also China und Taiwan.
Ja, China und Taiwan ist wesentlich mehr geworden. Ich glaube, in den USA ist nicht mehr so viel dazugekommen. Aber China ist mehr, also da ist halt auch viel Hersteller und sowas. Und aber auch, ja, viele Contributor sind, glaube ich, irgendwie Uni-Kontext, keine Ahnung.
Ja, sehr viele sehr junge Leute, habe ich auch den Eindruck, die das auch gar nicht unbedingt jetzt nur kommerziell machen, sondern das ist auch so ein bisschen so ein Trend, dass man sich so einen Router hinstellt, der dann vielleicht gleich einen VPN-Client eingebaut hat, wo man dann seine Android-Geräte vielleicht mit verbinden kann, um dann eben hinter der großen Firewall ins Netz zu fallen. Da gibt es eine ganze eigene chinesischsprachige OpenWRT-Szene mit eigenen V2-Ray benutzen die, das ist so ein Firewall-Broking-System, was sag ich, so ein VPN-Broking-System, wenn ich das richtig verstanden habe, weil Tor wäre halt irgendwie zu langsam und kann ja auch nur TCP und wird, glaube ich, auch, ist so ein bisschen schwierig, über die große Firewall drüber zu klettern. Und mit V2Ray scheinen die das irgendwie besser hinzubekommen und deswegen ist, glaube ich, OpenWRT da, so alle Leute, die so ein bisschen was mit IT zu tun haben, wollen natürlich in dem offenen Ozean schwimmen, sage ich jetzt mal, und behelfen sich dann oft mit OpenWRT oder auch speziellen OpenWRT-Forks, die dann quasi für diese chinesischen Szenen so gemacht werden.
Aber es gibt bislang relativ wenig Hersteller, die selbst ein OpenWRT oder die quasi das normale OpenWRT benutzen, um das als Firmware für ihre Router auszuliefern, oder?
Ja, es gibt, glaube ich, so ein paar kleinere Anbieter. Also wenn man jetzt hier irgendwie in den großen Elektronikmarkt geht, bei den Routern, wird wahrscheinlich bei einem Drittel unten OpenWRT drunter laufen. Also vor allen Dingen bei
mehr denen. Mehr noch, würde ich fast sagen.
Ja, oder mehr noch. Also vor allen Dingen bei denen, die nicht aus Deutschland kommen. Und ja, direkt das Erste, was sie normalerweise austauschen, die Hersteller, ist die UI. um da ihre Corporate Identity, um ihre Corporate Identity da drin zu haben. Ich glaube, es gibt aber einige, ja, so größtenteils irgendwie aus China oder Taiwan, glaube ich, Anbieter, die mehr oder minder Vanilla OpenWRT anbieten oder halt als Upgrade so. Es gibt auch einige, die das jetzt irgendwie ohne Support, aber zumindest es einfach machen, dass man normales OpenWRT noch flashen kann.
Also die meisten, glaube ich, liefern aber nicht, also zumindest wenn es Wi-Fi kann, liefern das nicht mit Stock OpenWRT aus, so, sondern liefern das dann aus mit irgendeinem SDK von dem Chip-Hersteller, das dann einen proprietären Wi-Fi-Treiber hat, der halt auch die ganzen Spezialmodis unterstützt, TX99 und so Sachen, die man braucht, um das zu zertifizieren, also für die FCC so weiter, für die Funkzulassung. Und es gibt nur Hersteller, die das quasi einfach machen oder auch supporten, das dann auszutauschen durch einen Vanilla OpenWRT, also das eigentliche Open Source OpenWRT, dann auch mit den Open Source Wi-Fi-Treibern und einem aktuellen Linux-Kernel. Aber sonst so, also erstmal durch den Zoll geht das ja quasi mit Linux 2.6 und einem ganz komischen Wi-Fi-Treiber.
Okay, also was man auf jeden Fall nicht benutzen will.
Ja. Yeah.
So, der Internet Explorer unter den Firmwares.
Genau, aber GLINET fällt mir ein, die werden sicherlich ein Vanilla OpenWRT haben und Dragino, mit denen hatte ich selber zu tun, die shippen auch ein Vanilla OpenWRT.
Also GLINET weiß ich, mit denen habe ich auch schon viel zusammengearbeitet, die shippen tatsächlich einen abgedateten Fork von MediaTek bzw. Qualcomm Atheros SDK, aber mit dem proprietären Treiber.
Okay.
Und machen es dann aber einfach und arbeiten auch selber als Contributor am Projekt mit zum Teil, um dann da Support für ihre Geräte in OpenWRT zu haben. Ansonsten fällt mir noch ein, Asus hat ja mit Asus WRT auch ihren eigenen OpenWRT-Fork, den sie natürlich auch supporten und aktiv bespielen. Auch der GLINET-Fork ist natürlich, also mit ihrem eigenen UI, der ist auch alles auf GitHub so, dass nutzen inzwischen auch Leute, also dieser GLINET-Fork, der erfreut sich großer Beliebtheit. Den benutzen Leute auch auf Nicht-GLINET-Hardware, habe ich festgestellt.
Ja, bekommt das OpenWRT-Projekt dann auch Unterstützung von den Vendors, von den Herstellern, oder läuft das eher andersrum, dass OpenWRT-Entwickler dann angestellt werden oder bezahlt werden, um da vor Ort Dinge zu entwickeln?
Ich denke, beides so ein bisschen. Also es ist, glaube ich, nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Also Hardwarehersteller selbst sind selten bereit, jetzt Geld in die Hand zu nehmen, um OpenWRT-Unterstützung sicherzustellen. Das passiert schon ab und zu, aber sind kleine Nischen. Auf der anderen Seite haben diese Hardwarehersteller natürlich manchmal große Kunden, die zum Beispiel für den Betrieb von von einer Hotspot-Lösung oder sowas dann halt OpenWrt als Basis brauchen. Und dann sind das oft so Großabnehmer von Geräteherstellern, die sagen, ja, sie bezahlen jetzt OpenWrt-Entwickler, damit diese Hardware unterstützt wird und machen dann dem Hersteller entsprechend Druck, dass der dann eben auch alles, was dafür nötig ist, irgendwie rausrückt. Und dann sind es natürlich auch die Chip-Hersteller vor allem, also gar nicht so die Gerätehersteller, sondern die Chip-Hersteller, die ein Interesse dran haben, dass sie quasi ihre Chips jetzt an Bordhersteller verkaufen können und dann eben gleich sagen können, und übrigens, das wird von OpenWrt gut unterstützt, dieser Chip, weil das halt die Time-to-Market für die Gerätehersteller verkürzt, wenn die halt das nutzen können, was sie schon haben und sich nicht erst auf einen neuen SDK dann einlassen müssen mit neuen, wo sie alles neu zuschleifen müssen, sondern die haben die ganze Lösung schon auf einem OpenWrt-Fork, den die halt in-house haben und dann wollen die halt leicht und schnell dann diesen Chip einsetzen können. Das ist ein Verkaufsargument auf der Ebene. Aber so direkt jetzt die Gerätehersteller sind es eher selten. Und natürlich rekrutiert wird schon, das denke ich auch.
Gut. Wer spendet denn am Wesentlichen für OpenWrt? Also es gibt ja auch laufende Kosten für Server und so.
Ich glaube, das sind zurzeit die Entwickler.
dann lautet die zweite Frage, wo kann man denn spenden, wenn man das Projekt unterstützen möchte?
Also wir sind Part der SFC und über die nehmen wir Spenden an. Und ja, davon wird dann auch Infrastruktur und sowas mitbezahlt.
SFC?
Was war jetzt? Software Freedom Conservancy
oder so ähnlich. Das ist eine US-Non-Profit-Organisation.
Genau, aber
und
wenn
die hilft Open-Source-Projekten so die Finanzen zu organisieren.
Wenn man auf der OpenWrt-Webseite nach Spendenmöglichkeiten sucht, dann findet man die, nehme ich an.
Ja, also sind nicht so ganz prominent, aber da gibt es irgendwo eine Donation-Seite.
Wir verlinken das mal prominent in den Shownotes hier.
Ich finde es sehr angenehm, wenn nicht in der Firmware oben ein Banner erscheint. Du hast schon seit längerer Zeit nicht mehr gespendet oder
wie
so.
Auf Wikipedia, wenn dich
also Wikipedia nervt mich das immer, ja.
Das ist das spontane Wikipedia-Ding, genau.
Genau, jetzt haben wir so viel über Geräte geredet. In der letzten Sendung, vorletzte Sendung, haben wir über den OpenWrt One gesprochen. Und nachdem Apple und Huawei gestern neue Geräte vorgestellt haben, ist natürlich die Frage, wann kommt der OpenWrt One endlich auf den Markt?
Es gibt den ersten Run von 50 Geräten, die jetzt produziert worden sind für die Verifizierung, ob jetzt quasi für die Massenfertigung alles bereit ist, bereits mit Gehäuse und so weiter. Die sind jetzt vor einer Woche bei einem Entwickler angekommen, werden jetzt gerade an die anderen Entwickler verschickt. Und es sieht schon so aus, als ob mit der Hardware jetzt auch die letzten Details, die dann vielleicht beim ersten Prototypen, den wir auch schon als Board hatten, den ich ja auch auf dem Battlematch vorgestellt habe, da haben noch manche Sachen nicht funktioniert. Also zum Beispiel ist die Batterie von der Realtime-Clock, die war immer total schnell leer. Und das 2,5 Gigabit Ethernet, das hat mit manchen Link-Partnern kein 2,5 Gigabit Link hinbekommen oder der war dann unstabil wegen dem PoE-Modul, das ja da auch dran ist quasi. Und da haben die jetzt noch nachgebessert und jetzt sieht es so aus, wenn wir jetzt keine neuen Probleme finden, so also zumindest die beiden Probleme scheinen auf jeden Fall beseitigt zu sein. Und wenn es keine neuen da sind, dann werden wir da grünes Licht geben und dann sollte das jetzt im Laufe des Monats auf jeden Fall über die üblichen Vertriebskanäle, die es eben so gibt, also die großen Online-Shops, die es sowieso gibt und Plattformen, sollte das dann laufen. Das wird ja, der OpenWrt One wird ja vertrieben von BananaPi bzw. Sinovoip ist die Firma hinter den BananaPi-Boards. Die haben uns quasi, die fertigen das und die haben uns angeboten, halt quasi auch den Vertrieb mitzumachen. Aber 10 Euro von jedem verkauften Gerät werden eben auch an das OpenWrt-Projekt gespendet. Der voraussichtliche Ladenpreis inklusive Mehrwertsteuer werden dann so mit Gehäuse um die 100 Euro wahrscheinlich sein oder sogar knapp drunter, wenn wir Glück haben. Aber da so ungefähr sieht es gerade aus.
Na, das klingt doch super. Dann ist Weihnachten super gerettet.
Genau.
Für alle OpenWrt-Interessierten.
Genau, jetzt haben wir noch circa 30 Sekunden.
Genau, dann bleibt gar nicht viel Zeit. Ich kann mich nur bei euch beiden bedanken, dass ihr das kurzfristig möglich gemacht habt, dass wir die Sendung heute machen konnten. Und allen Hörern danken wir natürlich fürs Zuhören.
Auf jeden Fall.
Wenn sie es bis hierher
geschafft haben. Wenn sie ein bisschen durchgehalten haben, genau. Aber es gibt ja OpenWRT-Fans, ganz viele.
Genau. Gut, also Hauke, Daniel, vielen Dank für die Teilnahme. Und wir hören uns dann, im nächsten Monat bin ich nicht da, da muss Elektra entscheiden, was sie dann macht.
Genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ja.
Tschüss. Danke für die Einladung. Tschüss.